das Thema Software-Training in Form von formalisiertem Präsenzunterricht wird immer weniger eine Rolle spielen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning and Communication. Wir schauen mit unseren Gästen auf aktuelle Themen und Entwicklungen rund um Lernen und Kommunizieren in Unternehmen. Mein Name ist Dirk Schwendt. Unser Thema heute: Digital Adoption Plattformen. Was ist das und was können sie? Und für das Thema habe ich einen Gast, das ist Christoph Müller. Der ist Experte für Learning Tools und für Plattformen hier bei Accenture. Hallo Christoph.
Ja, hallo Dirk.
So, steigen wir direkt mal ein. Digital Adoption Plattform, ein Begriff, der jetzt irgendwie angesagt ist. Ich glaube, das Thema, über das wir sprechen, hat aber schon verschiedene Begrifflichkeiten durchlaufen. Electronic Performance Support oder generell Performance Support. Deshalb lass uns vielleicht mal einsteigen mit einer Klärung, über was wir hier eigentlich sprechen. Vielleicht kannst du uns sagen, was genau sind Digital Adoption Plattformen und was können diese Plattformen?
Ja, gerne. Also das hat sich in der Tat etabliert, dieser Begriff, und zwar auch übergreifend über die verschiedenen Anbieter. Adoption heißt ja sowas wie sich aneignen oder etwas annehmen oder übernehmen. Und darum geht es eben genau in dem Zusammenhang, dass man sich Fähigkeiten oder Fertigkeiten aneignet, um eine Software zu bedienen oder zu nutzen.
Es geht im Prinzip um Software, das ist manchmal wichtig, ja, also um IT, um Software.
Genau.
Training ist es hier nicht, aber um die Aneignung, wie du sagst, von Wissen zur Handhabung von Software.
Ja, Firmensoftware eben, genau. Mhm. Was es da eben alles so gibt, richtig. Und die kindgerechte Definition wäre dann: Digital Adoption Plattforms unterstützen die User direkt im System und helfen ihnen bei der Erledigung ihrer Aufgaben.
Heißt also kein Training mehr vorher oder zumindest nicht mit diesem Werkzeug, sondern das, was benötigt wird, die Information, das Wissen, wird dann zur Verfügung gestellt im Echtbetrieb, im Live-Betrieb, dann, wenn es benötigt wird.
Richtig.
Das ist die gesamte Definition oder gibt es da noch mehr drumherum, irgendwas zu beachten?
Naja, also interessant ist, dass das nicht neu ist, dass das Thema, sage ich mal, an sich, wie du schon sagst, es ist nur einfach so, dass sich mittlerweile sehr viele Player am Markt tummeln, würde ich mal sagen. Und die Anfänge sind tatsächlich verknüpft mit SAP und mit solchen typischen Unternehmen, Software, System. Manche von deinen Zuhörern kennen ja vielleicht noch Datango oder TTS oder auch UPK. Das sind so die Pioniere gewesen vor längerer Zeit schon, also länger als 10 Jahre her. Und die Tools waren jetzt in erster Linie auf Systemsimulation spezialisiert, also Aufzeichnung von System Aktionen, ja, und die kontextsensitive Funktionalität, die ist dann im Laufe der Zeit dazugekommen, auch bei diesen Tools zunächst, und dann gab es mit der Cloud-Software, die dann in den 2010er besonders groß geworden ist, mit Salesforce, Ariba, haben sich dann auch andere Player in diesen Markt der kontextsensitiven Hilfe- und Lerntools reingetastet und allen voran WalkMe, die kennt man, die sind 2011, glaube ich, gegründet worden und sind noch ein paar dazugekommen aus USA, aber auch aus Europa, zum Beispiel AppLearn aus Europa oder UserLane aus Deutschland, die verstehen sich alle selbst als Digital Adoption Plattform.
Okay, du hast jetzt eben schon ein kurzes Stichwort genannt, Systemsimulation, das waren so ein bisschen die Anfänge, dass Systemsimulationen aufgezeichnet wurden und dass diese Plattformen daraus entstanden sind. Systemsimulationen gibt es ja auch heute noch, ist ja auch heute noch ein häufig angewendetes Mittel beim Enablement für Software. Wenn man das jetzt aufwandsmäßig betrachtet, hast du da eine Einschätzung, wie viel Aufwand muss man in die Entwicklung der entsprechenden Ergebnisse mit einer Digital Adoption Plattform stecken im Vergleich zur Entwicklung von Systemsimulationen? Oder ist das ein unzulässiger Vergleich? Aber nur um das vielleicht mal einordnen zu können für die Hörer auch, wie ist denn da die Aufwandsrelation?
Nee, das ist gar nicht unzulässig, im Gegenteil. Zunächst ist so eine Digital Adoption Plattform auch einfach nur eine Software, die natürlich ihre Möglichkeiten hat, aber generell ohne Content kommt. Es ist einfach so, dass das Ganze mit der Qualität des Contents steht und fällt, die ich dafür entwickle. Und das sollte natürlich auch wirklich spezifisch für meine Software beziehungsweise die Software meines Kunden dann abgestimmt sein. Und jetzt Stichwort Systemsimulation. Vielleicht muss ich doch noch einen ganz kurzen Schwenk machen und sagen, was ist denn so die typische Funktionalität von den Tools? Wir haben auf jeden Fall das, also zunächst mal alle, was sie alle gemeinsam haben, dass sie eben live im produktiven System zur Verfügung stehen, dass sie kontextsensitiv sind und was auch alle Tools können, ist so Step-by-Step-Guides im System zu bringen. Das heißt, ich habe Schritt für Schritt eine Unterstützung als User und werde bei der Erledigung meines Tasks oder meiner Aufgabe direkt im System unterstützt. Und das ist ja tatsächlich dann da auch sehr ähnlich zu den Systemsimulationen, auch wenn es um die Erstellung geht, denn ich muss mir zunächst natürlich meine Schritte genau angucken, meine Prozessschritte, muss die mir vielleicht auch ein bisschen vorher skripten oder notieren und letztlich dann im System durchführen. Und in der Nachbearbeitung muss ich auch sehr ähnlich wie bei Systemsimulationen dann Texte schreiben und das Ganze dann am Ende noch durch den Fachexperten wieder reviewen lassen. Das heißt, gerade so ein Step-by-Step-Guide ist dann doch sehr vergleichbar mit einer klassischen Systemsimulation. Das Einzige, was dann noch dazu kommt, ich muss immer auch nochmal testen. Also ich muss dann wirklich sehen, kommt das Kontextsensitive dann nachher an der richtigen Stelle so raus, wie ich das geplant habe. Und wenn nicht, dann muss ich es eben nochmal korrigieren. Das heißt, dort ist es recht ähnlich. Trotzdem unterscheiden sich die Tools so ein bisschen von ihrem Funktionsumfang und je nach Tool hat man dann unterschiedlichen Aufwand. Und ja, es gibt eben noch andere Funktionen. Es gibt sozusagen eine bessere Tooltip-Funktion, was alle Tools unterstützen. Tooltip sagt wahrscheinlich vielen was, dass sie, sie Pop-ups oder Beschreibungstexte haben, die mir bestimmte Screen-Funktionen oder Elemente in meinem Bildschirm erklären. Das haben auch alle diese Tools. Da ist der Aufwand halt ein bisschen anders. Da muss ich einfach nur gucken, wie viele Elemente muss ich denn in so einem typischen Bildschirm beschreiben. Und ja, habe dann halt ein paar Stunden Aufwand, um das zu entwerfen, um das zu draften und um es dann auch nochmal reviewen zu lassen und am Ende im System zu testen.
Aber der Unterschied bei all dem ist immer auch, wenn wir das wieder mit Systemsimulationen vergleichen, Systemsimulationen sind im Regelfall dafür ausgelegt, dass man das vor der Systemnutzung sozusagen anschaut oder vielleicht auch so als eine Hilfe nach Go Live, aber die Digital Adoption Plattformen setzen eben darauf, dass tatsächlich vollständig die Unterstützung im Live-Betrieb zu geben.
Ja, ja, würde ich schon sagen. Also da ist der Fokus. Das macht sicherlich Sinn, dass auch früher, wenn es möglich ist, bereits zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel in der Testphase, wenn diese Software tatsächlich neu eingeführt ist und wird und ich habe eine Testphase, sollte ich diese Funktionalität natürlich am besten auch schon ausrollen, um durch meine Tester oder meine Key-User das auch gleich mitchecken zu lassen.
Gibt ja auch noch weitere Funktionen dieser Plattform. Du sagst immer Tools. Ich habe mir letztens in einem Gespräch mit einem Anbieter zu Recht sagen lassen, es sind ja nicht Tools, sondern es sind Plattformen. Also versuche ich mich jetzt an dieses Wording zu halten. Es gibt ja, glaube ich, auch noch Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel praktisch eine Analysefunktion, an welchen Stellen im Prozess hängt es denn besonders, um die Hilfe dann darauf stark fokussieren zu lassen oder zum Teil auch Automatisierung von Prozessschritten schon so, dass der der Lerner ist es im Moment gar nicht mehr, der Anwender sozusagen bestimmte Standardschritte praktisch automatisiert, plattformgestützt durchführen lassen kann. Also da steckt auch noch einiges mehr drin um diese Kernfunktion herum.
Richtig? Ja, das ist richtig. Die Analysefunktion ist etwas, das bieten sie alle an, dass man als entweder als Administrator von diesem Tool oder als Verantwortlicher dann des Zieltools, muss man eigentlich sagen, oder des Zielsystems, sich auch genau angucken kann, welche Hilfeinhalte haben meine Userschaft sich angeguckt und dann natürlich daraus ableiten, wo ist es vielleicht auch kritisch in der Bedienung oder im Prozess, wo sind die meisten Fragen aufgetaucht. Mhm. Genau, und was du sagst mit Automatisierung ist tatsächlich interessant. Da heben sich jetzt ein paar Anbieter ab, indem sie sagen, wir unterstützen nicht nur den Nutzer, dass er die Schritte ausführt, sondern auf Wunsch können wir eben auch die Schritte für den User ausführen. Das heißt, was einmal aufgezeichnet wird, also manche kennen das unter dem Begriff Makro oder Scripting, das wird sozusagen dort mit eingebaut, um halt zum Beispiel Schritte, die man immer machen muss, die man eigentlich am liebsten überspringen möchte, weil dort eigentlich nichts zu tun ist, wirklich bis hin zu ganzen Standard-Tasks sozusagen, die man auf die Weise dann automatisch erledigen kann. Ja, also WalkMe hat sowas und WhatFix, glaube ich, auch.
Bei all den Funktionen, über die wir jetzt gesprochen haben, wie passt sich das am besten ein in einen Lernpfad, den es ja typischerweise gibt beim Systemtraining? Also vielleicht mal, wo passt das am besten rein? Wahrscheinlich natürlicherweise, wie wir gesagt haben, irgendwie nach Go Live. Oder was gibt es da noch für Varianten und Möglichkeiten?
Ja, genau. Also wenn wir jetzt eine größere Transformation uns angucken in einem Unternehmen mit, wo wirklich dann Prozesse auch neu geschnitten worden sind und nicht nur einfach ein kleines Tool eingeführt wird, da hat man dann mit Sicherheit ein Trainings- und ein Change-Konzept und formales Training, was dann sicherlich auch noch stattfindet. Wie gesagt, was Sinn macht, ist, wenn man jetzt zum Beispiel im typischen Key-User-Training-Ansatz die Key-User bereits an so eine Digital Adoption-Plattform heranführt, ihnen die Möglichkeiten zeigt, die Vorteile zeigt, denn die sind es im Zweifelsfall dann auch, die als Ansprechpartner dann für die End-User dienen. Aber die End-User in der Tat, die kommen dann eben mit Go Live des neuen Tools dann auch auf die Digital Adoption Plattform. Insofern steht es am Ende des Lernpfades. Wenn ich kleinere Tools habe oder wenn es eben nur in Anführungszeichen darum geht, ein neues Zeiterfassungstool einzuführen, dann würde ich in aller Regel eben auch kein formales Training haben, sondern würde das Tool begleitet um Kommunikation vielleicht noch ausrollen und wird dann die Hilfe, Systeme oder die Möglichkeiten, die mir die Digital Adoption Plattform bietet, dann da parallel mit ausrollen.
Das ist ja der Punkt, wo es dann besonders spannend wird, finde ich, weil letztlich ist ja die Aussage, man kann klassisches Training in welcher Form auch immer praktisch ersetzen, zum großen Teil, zumindest Systemtraining, ersetzen durch den Einsatz dieser Digital Adoption Plattforms. Und das wird natürlich, also das ist ja ein großer Umbruch eigentlich im rund um das Thema Systemtraining, wie das jahrzehntelang gelaufen ist, von Klassenraumtrainings über E-Learnings bis jetzt dahin. Das ist, also das finde ich in der Tat faszinierend. Ich glaube auch, aber interessant, deine Einschätzung zu hören, dass sich das in kurzer Zeit als Standard wird durchgesetzt haben, weil die eigentlichen kleinen Klicks im System, die Interaktion, wenn man die irgendwo lernt, egal in welchem Format, vorher, Wochen vorher, die haben die meisten wahrscheinlich ohnehin vergessen oder müssen sie nachschauen. Also es braucht so ein Format wahrscheinlich ohnehin in irgendeiner Form, oder?
Genau, das sehe ich genauso. Und du sprichst das schon an, Thema Vergessen und Thema Vorratslernen. Das das ist etwas, das klappt in der Praxis nicht, beziehungsweise bewährt sich nur bedingt, da einfach nach einem Monat, ja, es gibt diese Ebbinghaus-Vergessenskurve nach etwa einem Monat, ich bereits 90% der Details wieder vergessen habe, die ich in
einem... Ja, gerade wenn es um so transaktionale Dinge geht, ja, also klick hier, klick da, gib da und dort das ein, oder?
Genau. Ja. Nee, richtig. Und ich glaube, dass ich sehe das genauso. Ich glaube, das wird immer mehr Standard werden. Wir werden das häufiger sehen, gerade bei weniger komplexen Tools, die tausendfach in Unternehmen eingesetzt werden für Zeiterfassung, Reisebuchung, Spesenabrechnung. Aber nicht nur, ja, solche einfache auch sämtliche Routine-Tätigkeiten rund um Procurement, CRM-Systeme, klassische ERP-Systeme. Da gibt es genug zu tun oder genug Potenzial, wo eigentlich ein formales Training in der Form nicht notwendig ist. Und also die Tools werden nicht mehr weggehen. Da wird das sehe ich genauso. Und ein Punkt, der mir auch wichtig ist, was man darauf hinweisen sollte, weil die Tool-Anbieter oder Plattform, Digital Adoption Plattform, würden von sich natürlich erstmal sagen, wir können das alles, wir ersetzen die Trainings und wir erreichen auch die größten Ziele, die man sich damit setzt. Aber genau das ist wichtig, glaube ich, dass man sich Gedanken macht, wofür setze ich denn das Tool ein? Habe ich jetzt in der Vergangenheit eine schlechte Prozessqualität gehabt oder schlechte Datenqualität, schlechte Eingaben, hohe Fehlerquote? Es macht dann Sinn durchaus, sich das anzugucken und zu sagen, was ist denn mein Ziel? Dass ich zum Beispiel sage, ich habe Fehlbedienungen, die Auswirkungen haben, zum Beispiel auch monetäre Auswirkungen, die ich gern abfangen möchte, oder ich möchte meine Anzahl an Support-Tickets senken, weil ich da die Erfahrung gemacht habe, dass die Organisation überlastet ist. Das sind Dinge, die sollte man sich im Vorfeld überlegen und dann das Tool eben oder den Inhalt an die Inhalte darauf ausrichten.
Genau, bringt mich zu meiner letzten Frage, nämlich wie deiner Meinung nach der weitere Weg, wie die Zukunft dieser Digital Adoption Plattform aussieht. Vielleicht mal von mir deine Sicht. Jetzt könnte man das sagen, super Sache, solche Plattformen, super, dass es sie so gibt. Auf der anderen Seite ist ja eigentlich die Entwicklung in den vergangenen Jahren gewesen und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch so weitergehen, dass die Systeme an sich, die Applikationen an sich schon immer intuitiver werden, ja, sodass man in hoffentlich nicht mehr allzu langer Zeit, also A, kein Training vorab braucht oder, und dann das große Fragezeichen daran, möglicherweise kaum noch oder gar nicht auch diese Support-Funktion, wie sie die Digital Adoption Plattform bieten. Oder wie sieht dein Blick in die Glaskugel aus?
Ja, guter Vergleich mit der Glaskugel. Also ob jetzt wirklich alle Tools so bedienfreundlich werden können und das auch mit der Komplexität, die sie teilweise eben abbilden müssen, da habe ich mein Fragezeichen. Was ich aber auf jeden Fall glaube, dass die Digital Adoption Tools eine wichtige Rolle spielen in Zukunft. Einmal, also aus unterschiedlichen Gründen. Einmal das Thema Software-Training in Form von formalisiertem Präsenzunterricht wird immer weniger eine Rolle spielen. Ich glaube, die letzten Unternehmen haben es jetzt spätestens mit der Covid-Pandemie gemerkt und das wird auch danach nicht mehr zu der alten Welt zurückkehren. Das heißt, da müssen sowieso, kommen sowieso stärker digitale Lernformate an den Zug. Und das andere ist ja, dass es einfach sehr viele auch Standard-Cloud-Software gibt, die sehr verbreitet ist, die in den Unternehmen eingesetzt wird. Da fangen die Hersteller jetzt schon an und ich glaube, das wird auch weitergehen, dass man sagt, warum muss ich eigentlich immer den Content neu entwickeln? Ich kann ja zumindest einen Grundstock zur Verfügung stellen für Software wie SuccessFactors, Workday oder CRM-Tools wie Salesforce, indem ich einfach den typischen Funktionsumfang schon mal seitens des Digital Adoption Plattform Anbieters abdecke und dann sage, du als Kunde kannst das dann nochmal anpassen. Ja, und in der Tat machen das auch schon, also WalkMe als einer der großen macht das bereits. SAP Enable Now ist auch bekannt dafür, seit einigen Jahren Standard-Content für diese kontextsensitive Funktion zur Verfügung zu stellen. Insofern diese
Was
Entwicklung...
Was dann relevant ist, wenn auch der Inhalt Standard bleibt, richtig?
Also, ja, genau, das ist die Einschränkung. Man muss dann gucken, wenn ich meinen Ariba oder meinen Salesforce einführe, reicht mir dieser Standard oder möchte ich doch mehr auf meine unternehmensspezifischen Prozesse eingehen in der Online-Hilfe oder habe ich gar Customization bei mir, dann muss ich es natürlich ohnehin anpassen. Ja, aber die Hersteller können sich da, glaube ich, noch gut differenzieren, denn momentan bieten sie doch alle sehr ähnliche Funktionalität und ich frage mich auch manchmal, können die eigentlich alle bestehen, wenn jetzt 10, 20 Hersteller letztlich mehr oder minder denselben Funktionsumfang bieten? Und ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, die müssen sich da auch weiterentwickeln.
Der Markt wird es richten, Christoph, wie in allen Bereichen, aber für den Kunden und für den Anwender ist das, glaube ich, eine tolle Entwicklung. Ja. Und das zeigt auch, wie relevant diese Plattformen sind. Vielen Dank, Christoph, für diese klare, deutliche und schnellen Durchritt und Erklärung zu den Digital Adoption Plattformen. Vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir. Tschüss.